ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Unsere kleine Binnenserie im Bach-Kanal über die Kyrie Gloria-Messen geht heute zu Ende mit der Betrachtung der Messe in G-Dur. Kyrie der Messe in G-Dur von Johann Sebastian Bach. In den letzten drei Folgen haben wir viel über diese lutherischen oder auch Kyrie-Gloria-Messen von Johann Sebastian Bach geredet, über ihre Parodievorlagen, über die genialen Überarbeitungen und Veränderungen, auch über die Quellen und die Rolle der Messe damals zur Bachzeit in Mitteldeutschland. Aufgehoben für die letzte Folge haben wir uns die Frage, weshalb Bach sich eigentlich diese Mühe gemacht hat, und es muss wirklich eine Mühe gewesen sein, seine Kirchenkantaten so in Messen umzuwandeln. Oder vielleicht war es doch keine Mühe, vielleicht doch ein Vergnügen, oder vielleicht war es irgendwie so eine etwas nostalgische Rückschau. Michael, deswegen gleich mal die Frage der Fragen, warum das Ganze?
Lieber Bernhard, naja, ich würde mal sagen, bei Bach liegt Mühe und Vergnügen immer nah beieinander. Irgendwie hat man ja den Eindruck, das ist ein Besessener, und zwar von Kindheit an, der extrem fleißig ist, eifrig ist, einfach die Geheimnisse der Musik, der Polyphonie ergründen will und echt gut darin ist, sich immer wieder neue Aufgaben zu stellen, besondere Aufgaben zu stellen. Ja, da in der Köthener Zeit plötzlich, komponiere jetzt mehrstimmige Sätze für eine einzelne Geige oder so, ja, Sonaten und Partiten. Und jetzt hier stelle ich mir das schon so vor, dass er sich sagt, okay, ich will jetzt, warum auch immer, ein Repertoire an Kyrie Gloria Messen mir erstellen. Und ich gehe an meinen Fundus, also ich gehe an mein Kantatenwerk und suche da eben passgenau Sätze heraus, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten stammen, aber am Ende eben doch wieder ein überzeugendes, für sich stehendes musikalisches Gebilde finden. Und wir haben jetzt schon festgestellt, bei der Besprechung der drei anderen Messen, also dieser Grad von Parodie reicht von, sagen wir mal, reiner neuer Textunterlegung bis hin zu de facto Neukomponierung oder Extended Version, also Verlängerung von ursprünglich sehr viel kürzeren Arien. Manchmal kann es sein, dass die Gesangsstimme völlig anders aussieht als im ursprünglichen Stück, aber dennoch ist irgendwie der Instrumentalsatz beibehalten. Also ich glaube schon, dass er Spaß hatte an solchen Herausforderungen. Was jetzt wirklich der Anlass war, ist ganz schwierig zu sagen. Und wir haben ja im letzten Podcast schon ein bisschen erwogen, könnte es sein, dass es eben in den 1730er Jahren generell eine Tendenz gibt, sei es in Mitteldeutschland oder sei es speziell hier in Leipzig, zu sagen, wir gehen jetzt weg von der Evangeliumsmusik, also von der klassischen Kantate, bezogen auf das Sonntags- oder Festtagsevangelium, hin zu einer elaborierten Vertonung des Messetextes. Ich meine, der Vorteil wäre ja ganz klar, ne? Diese Messe kann ich am Ende mehrfach im Kirchenjahr aufführen. Da kann ich auch letztlich das Ganze beständiger üben. Bringe vielleicht auch meine Musiker, und Bach scheint ja häufiger mal mit denen gehadert zu haben, namentlich dann in den frühen 1730er Jahren, wo so viele Unmusikalische da plötzlich Leiter in seinem Chor sind, weil der Stadtrat ihm die irgendwie reinbefiehlt, dass ich sage, okay, dann habe ich vielleicht ein Repertoire, was ich eben mehrfach aufführen kann, und auf diese Weise habe ich auch mehr Zeit zu proben, bringe meine Musiker dahin, dass es eben wirklich für alle ein überzeugenderes Ergebnis ist. Das wäre jetzt die eine Deutung. Aber natürlich kann es auch irgendwie ein Auftrag von außen gewesen sein. Ich würde mal sagen, dagegen spricht, wir können schon ersehen anhand des überlieferten Quellenmaterials, und hier meine ich nicht Bachs autographe Partituren, sondern da, wo vorhanden die Originalstimmen, dass die oft aus mehreren Schichten bestehen. Und es schreiben Thomaner, also wird es auch Repertoire für die Thomaner gewesen sein. Und manchmal zeichnen sich da mindestens zwei oder drei Wiederaufführungen ab. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn das wirklich vielfach aufgeführte Repertoirestücke gewesen sind in den 1730er, 40er Jahren. der Thomaner und wo Bach einfach für sich selbst dann auch sagen konnte, Mensch, dann habe ich diesen riesigen Stress, den ich mir da in den ersten 3-4 Jahren in Leipzig angetan habe, nicht umsonst getan, weil dieses Material aus diesen Kantaten von damals ist jetzt im Grunde genommen Materialspender für diese neuere und sagen wir mal ein Stück weit zeitlosere Kirchenmusik, die eben auch nicht die barocken Texte mehr hat, wo ja wirklich viele schon im Zeitalter der Aufklärung mit einigen Unbehagen, ja, also regelrecht mit Abscheu einige draufschauten.
Also dass der Bach irgendwie doch die Zeichen der Zeit erkannt hat und es heißt ja dann auch indirekt, dass er gerne seine Musik über seinen Tod hinaus vielleicht erhalten wollte.
Ja.
In dem Sinne, dass er gesagt hat, die barocken Texte führt dann ja vielleicht keiner mehr auf, aber vielleicht ja dann doch die Messtexte.
Das kann schon gut sein, ja. Also wenn wir überhaupt unterstellen, dass ein Geist des frühen 18. Jahrhunderts und im speziellen Johann Sebastian Bach schon so getickt hat. Wir betrachten natürlich immer die Geschichte vom Ende her. Wir wissen,
klar,
welche Bedeutung er heute hat. Ob er das vorausgesehen hat oder ob er sich gesagt hat, mit dem Tod wirklich halt im Himmelreich weiter und dann ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was hier auf Erden passiert. Das vermag ich nicht so richtig einzuschätzen. Ich glaube, wir haben keine so richtige Vorstellung, wie die Menschen des Barock tatsächlich getickt haben.
Das stimmt, aber die Klavierübung zum Beispiel hat er in dieser Zeit auch als Publikation vorangetrieben und das macht man ja auch irgendwie, um ein bisschen bekannter zu werden, zumindest zu Lebzeiten und überregional und vielleicht auch ein Druck kann ja auch 100 Jahre später noch existieren. Das wusste er ja auch. Er hat ja auch Palestrina-Messen gelesen.
Ich meine, es gab auch immer noch so ein bisschen diese Überlegung, Bach wird ja 1736 dann nun endlich amtlicher Hofkompositeur in Dresden. Ist dieses Repertoire vielleicht jetzt auch etwas, was er schafft, um eben diesem Titel gerecht zu werden? Weil am Dresdner Hof, jedenfalls im katholischen Hofgottesdienst, konnte überhaupt keine deutsche Kantate erklingen. Dann hätte das auch passen können. Kann sein, muss aber nicht.
Sprechen wir mal ein bisschen über die Rezeption dieser Stücke. Also du hattest schon gesagt, es gibt verschiedene Schichten von Handschriften aus der Zeit noch, in der Johann Sebastian Bach im Amt war. Das heißt, da gab es offenbar immer mal Aufführungen. Gibt es da was Festbelegtes und wie sieht es dann nach dem Tod aus von Bach?
Ja, also wie gesagt, in den 1740er Jahren offenbar mehrere Wiederaufführungen. Nach dem Tod von Bach haben wir jetzt keine direkten Belege, dass jetzt die Thomaner hier dieses Repertoire noch musizieren. Was aber interessant ist, so im Umfeld der Bach-Schüler tauchen Ausschnitte aus den Messen, speziell A-Dur-Messe und G-Dur-Messe, in gedruckten Theoretika auf. Also der Bach-Schüler Johann Philipp Kirnberger zitiert Ausschnitte aus der einen Messe, Friedrich Wilhelm Marburg, der andere, also kein Bach-Schüler, aber eben ein großer Musiktheoretiker auch aus diesem Berliner Umfeld, hat da auch offensichtlich Zugriff. Und ansonsten muss man sagen, dann im 19. Jahrhundert ist zumindest die A-Dur-Messe verdammt früh dann wirklich insgesamt gedruckt worden. Also 2 Jahrzehnte vor der H-Moll-Messe im Jahr 1818. Und mich wundert das insofern nicht, als hier noch mehr als vielleicht in den 1740er, 50er Jahren der Umstand, dass es lateinische, zeitlose Kirchentexte sind, einfach der Messtext, das war ein Vorteil für die Bach-Renaissance, weil das 19. Jahrhundert, haben wir ja schon mehrfach betont, die haben ja ein Riesenproblem mit den barocken Texten und die halten die für nicht aufführbar. Ja, deswegen hat ja auch Mendelssohn, als er dann die Matthäus-Passion 1829 das erste Mal wieder aufgeführt hat, in Wahrheit ja große Teile der Arien weggelassen, weil diese barocke Poesie für die nicht wirklich ging. Ja, Luther-Übersetzung, Bibel, das ging, Choräle ging auch, aber eben die Arientexte nicht. Und das war auch ein großes, wirklich ein riesiges Hindernis für die Renaissance aller Kantaten. Als man dann so in 1820er Jahren auch das erste Mal so ein Stück wie die Kantate Ein feste Burg ist unser Gott wieder aufgeführt hat, was hat man gemacht? Eingangschor, mittlerer Chor, Schlusschoral, die freigedichteten Arien weggelassen, wegen der Texte.
Da hätten es also theoretisch die Messen leichter gehabt. Und dennoch muss man sagen, sind sie nie so die Bestseller gewesen bei Bach. Und selbst heute, jetzt kommt ein weiter zeitlicher Sprung, werden sie ganz selten aufgeführt. Und oftmals begegnet auch mir die Frage, ach, Bach hat mehrere Messen komponiert, ich kenne doch nur die H-Moll-Messe. Und dann erzählt man die Geschichte und alle sagen, das klingt ja ganz interessant, aber irgendwie, dass man die jetzt im kirchenmusikalischen Alltag findet, man könnte sie ja mutigerweise sogar im Gottesdienst aufführen.
Ja.
Das ist lang, aber es ist nicht so lang wie andere Messen. Das ist also doch sehr selten. Gibt es dafür einen Grund? Und ich will mal ganz vorsichtig als Katholik sagen, kann das ein konfessioneller Grund sein, dass man gesagt hat, das ist doch was Katholisches, das macht man nicht, obwohl es nicht so ist.
Ja, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also erstmal in der katholischen Messe, wenn man da heute mal Kirchenmusik will, dafür sind die Stücke natürlich unvollständig. Da passt es nicht. Und dass jetzt natürlich der gemeine protestantische Kantor sagt, wenn mein Bach, dann bitteschön auf Deutsch. Ja, kann schon sein. Es ist ja wirklich so eine Art Best-of, was Bach ja so ein bisschen ausgewählt hat aus seinen Kantaten und eben dann umgearbeitet hat. Und zugleich sind es wirklich, finde ich, allesamt sehr schwere Sätze. Ja, also gerade die Chorsätze. Und ich würde mal sagen, ohne jetzt den großartigen Kirchenchor und Kantoreisängern in Ost und West jetzt hier zu nahe treten zu wollen, es ist eben wahrscheinlich dann doch insgesamt ein ganzes Stück anspruchsvoller als eine normale Bach-Kantate, ja, wo vielleicht der Eingangschor diese Herausforderung mit sich bringt, aber dann hat man irgendwie einen schlichten Schlusschoral und fein. Ja, also so eine am Ende dann aber trotzdem auch nur 20, 25, 30 Minuten gehende Messe, die studiert man nicht mit einer Hauptprobe ein. Und man braucht auch exquisite Instrumentalisten. Naja, und wenn es dann darum geht, eben wirklich mal innerhalb eines Festkonzertes das Ganze aufzuführen, da würde ich mal sagen, da ist natürlich der Schatten der H-Moll-Messe groß. Also da nimmt man dann ja vielleicht dann doch eher das Hauptwerk, was auch wirklich abendfüllend ist. Also deswegen segeln die so ein bisschen unterm Radar. Und ich habe jetzt gerade, während ich das hier so formuliere, mich selbst gefragt, wie oft ich eigentlich jetzt in den Bachfestprogrammen hier in Leipzig in
ja,
den letzten
frag dich das mal,
sechs,
gerne.
Sieben Jahren diese Messen hatte. Ich würde mal sagen, zwei oder drei sind schon erklungen. Aber ich muss auch bekennen, dass ich so oft vergesse und fasse mir jetzt tatsächlich an die eigene Nase zu Unrecht. Ja, weil wirklich so viele Edelsteine da drin sind. So ein Programm, zwei der Messen, vielleicht sogar drei. Herrlich. Aber dann braucht man wirklich ein Top-Ensemble. Das
aber
muss man eben auch sagen.
Und die kommen auch alle gerne zum Bachfest. Cool. Also, seien Sie gespannt, was sich in den nächsten Jahren in Konsequenz aus diesem Podcast hier bei Bachfest tut. Das können Sie dann immer
oder im Programm. Oder bei Spam in Spandau. Ne?
Da könnte man das auch machen. Ja,
das ist das Festival vom lieben Herrn Schrammeck.
Ja, danke für den Hinweis. Ja, das könnte man auch mal in Erwägung führen. Das stimmt. Wir wollen über die Gedo-Messe heute sprechen, also die vierte hier im Bunde. Und da sieht es jetzt quellenmäßig wieder recht gut aus.
Ja, also wir haben die autografe Partitur, und das ist mehr als die halbe Miete. Und aus der können wir ja sehen, dass es eben auch um 1738, 39 dazu kam, dass diese Gedo-Messe von Bach niedergeschrieben wurde. Besetzung ist ganz ähnlich der G-Moll-Messe, also Chor, Streicher, zwei Oboen, Basso Continuo, also Standard-Kantatenbesetzung.
Im Eingangschor präsentiert Bach, das ist auch eine Premiere im Rahmen dieser vier Messen, den Stile Antico, den er immer wieder gerne mal hervorholt durch einen Satz, nämlich den Eingangssatz aus der Kantate, siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei. Ja. Heuchelei und dann Kyrie, Herr, erbarme dich. Passt denn das?
Na, eigentlich anderer Affekt, aber wenn Bach halt so polyphon unterwegs ist, ja, in diesem Pseudo-Stile Antico und die ganzen Instrumente spielen Colla Voce, also mit den Sängern mit, dann ist es ja eh nie jetzt so am Einzelwort ausgerichtet, wie das jetzt in seinem, sagen wir mal, einem eher im barocken Gewand daherkommenden Eingangschor der Fall ist. Also es ist einfach mal gelehrte Musik und die ist definitiv eines Kyrie würdig. Und da wird auch gleich das Christe noch mit abgearbeitet. Und manchmal geht das sogar durcheinander, während die eine Stimme Kyrie eleison singt, singt die andere schon Christe. Also im Grunde ist es hier der permanente Lobpreis der beiden Chefs oben im Himmel.
Aus der Messe in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Und für den Eingangschor des Glorias, da sucht sich Bach einen wirklich sehr ambitionierten Eingangschor aus, aus einer Reformationskantate, Gott der Herr ist Sonne und Schild. Und den arbeitet er aber grundsätzlich um. Und ich finde, dort ist er genial und hier ist er genauso genial. Ja,
also auch nochmal hier ein kleiner Gruß in Richtung Himmel.
Ja, danke.
Verehrter Herr Kapellmeister, danke, dass Sie diesen Geniestreich für die Reformationskantate Gott, der Herr ist Sonne und Schild in die Messe hinüber gerettet haben. Wir haben ja damals schon gesagt, es ist, glaube ich, einer der taktreichsten Eingangschöre Bachs überhaupt. Jedenfalls der mit dem längsten instrumentalen Vorspiel, also wirklich endlos. Und Bach übernimmt das, aber er macht wieder das, was er in den Messen gerne tut. Am Anfang werden wieder gnadenlos Instrumentaltakte vokalisiert. Also da wird das Gloria in Excelsis Deo schon mal ein paar Takte drauf gesungen, dass man weiß, wo man ist. Aber dann schaltet er doch wieder um auf Instrumentalmodus und rettet so weite Teile dieses endlosen instrumentalen Vorspiels des Originals in die Messe. Ja, und dieser Satz ist einfach ja deshalb ein Geniestreich, weil dort Bach eine Beschleunigung hineinkomponiert vom ersten bis zum letzten Takt, dass man als Hörer im Grunde genommen die ganze Zeit nur mit offenem Mund dasteht und von diesem Sog erfasst wird. Großartig, ja.
Und hier lohnt es sich, glaube ich, mal nochmal im Vergleich zu hören. Ja. Wir spielen erstmal den Beginn, wirklich nur das Vorspiel der Reformationskantate und da spielen die Hörner diese Melodie und genau die Hornstimmen werden dann als Gloria-Signal gesungen und ich versuche das mal ein bisschen zu überblenden.
Hörner zu Vokalstimmen, so wie Schwerter zu Pflugscharen.
Ja, das war also nochmal im Vergleich des Original und die Parodie aus der G-Dur-Messe das Gloria. Das Original aus der Reformationskantate Gott, der Herr ist Sonn und Schild. Drei Arien gibt's dann wieder und in dem Falle kommen auch mal alle vier Solostimmen zu Wort, weil es ein Duett drin gibt. Mhm. Also sehr schön verteilt. Es geht los mit der Bassarie Gratias Agimus Tibi. Wo stemmt die denn her?
Aus der Kantate Warum betrübst du dich, mein Herz? BWV 138. Dort ist der Originaltext Auf Gott steht meine Zuversicht. Das ist vom Affekt her gar nicht so weit weg. Und tatsächlich ist hier auch, sagen wir mal, die Nähe noch relativ deutlich, also zwischen Original und jetzt Verarbeitung.
Gratias agimus tibi. Gratias agimus tibi.
Soweit die Bassarie Gratias Agimus Tibi. Danach das einzige Duett in diesen vielen Messen. Duett Sopran und Alt, Domine Deus. Wo kommt das wieder her?
Ja, er geht wieder auf unsere Reformationskantate Gott, der Herr, Sonne und Schild. Da gibt es dieses wunderbare Duett Gott, ach Gott, verlass die Deinen nimmermehr. Und da jetzt eben ein Domine Deus draus zu machen, erforderte wirklich eine neue Textdeklamation. Also hier muss man schon genauer hinhören, um die Vorlage herauszuhören. Aber es steht total für sich und sehr eindrucksvoller Satz.
Im Original übrigens Sopran und Bass. Ja. Hier ein Sopran und Alt, was ja dann so ein bisschen harmonischer vielleicht klingt und nicht so als großer Kontrast. Das war das Duett Domine Deus Rex Coelestis und die dritte und letzte Arie dieser Messe. Das ist ja wirklich ein Ding. Also da hat er gewaltig umgearbeitet. Original stammt das wieder aus der Kantate Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, hatten wir mehrfach schon. Und heißt dort, falscher Heuchler Ebenbild können Sodoms Äpfel heißen. Also das ist ganz schön mutig. Ne?
Ja, und das ist ja auch eine Tenorarie, die so textlich, aber auch deklamatorisch eine echte Standpauke ist, eine auskomponierte Standpauke. Und jetzt wird daraus reiner Lobpreis, Quoniam tu solus sanctus, auch wieder Tenor, im Original ist es Oboe plus Streicher, jetzt ein Trio, Oboe, Tenor, Basso continuo, ist ein bisschen verlängert, völlig anderer Effekt. Und hier muss ich wirklich sagen, dir fällt es nicht auf, erstmal. Das ist basiert auf dieser auskomponierten Standpauke, weil der Effekt wirklich ein völlig anderer ist. Aber es ist ganz offenkundig und zeigt, wie wandelbar einfach Bachs Musik ist, weil wahrscheinlich diese Substanz so stark ist und eben all diese Umdeutung auch irgendwie verträgt. Und natürlich ist es auch so, dass jetzt ein Sänger von vornherein, wenn er diesen Quoniam-Text singt, natürlich sehr viel heiliger und amtlicher daherkommt, als wenn er gewissermaßen vom Predigtstuhl herunter so eine richtige Standpauke ablässt.
Und ich schlage hier vor, weil es auch nochmal sehr lohnt, nochmal das Original davorzustellen.
Ja. Also und nimm einen Tenor, der so richtig die Leviten liest.
Worauf du dich verlassen kannst.
Falscher Heuchler Ebenbild können Sodoms Äpfel heißen. Falscher Heuchler Ebenbild,
Quoniam tu solo sanctus aus der G-Dur-Messe und davor eben dieses ungleiche Vorbild, eigentlich falscher Heuchler, Ebenbild aus der Kantate 179. Ja, es bleibt noch der Schlusschor Cum Sanctus Spiritu. Das ist eigentlich jetzt schon traditionell eine Fuge, war in den anderen auch
damit
so. Ist
der, hier auch so. Der Heilige Geist sich richtig ergießen kann, ja. Ist ja auch so. Geht zurück auf den Eingangschor der Kantate, wer Dank opfert, der preiset mich. Aber eben auch da hat er sich nur den Fugenabschnitt genommen. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Er setzt vorne dran ein Chorblock, also homophon, das Cum Sanctus Spiritu schon mal deklamiert wird, um dann umso energischer die Fuge zu beginnen. Und das ist nach Lage der Dinge praktisch die neu komponierte Einleitung.
Ja, das ist also die Schlussfuge der Messe in G-Dur von Johann Sebastian Bach und damit auch das letzte Musikbeispiel in diesem vierteiligen Podcast, der sich den Kurzmessen, die, ich sag's nochmal, gar nicht kurz sind, von Johann Sebastian Bach widmet, also den Kyrie Gloria Messen aus den späten 30er Jahren. Michael, eine Schlussfrage muss ich dazu noch stellen, obwohl mir die Antwort eigentlich klar ist. Kann man sagen, das ist wirklich Bachs Parodiekunst auf allerhöchstem Niveau?
Absolut, also dreifaches Ja, weil hier ganz gewiss der arbeitsökonomische Gedanke keine Rolle spielte, sondern Bach ging es darum, Sätze, die er für geeignet erachtete, aus seinem eigenen Oeuvre gewissermaßen mit diesen Texten zu adeln und eben dann auch anzupassen, was ihm teilweise viel Mühen bereitet haben wird. Aber die Mühen waren nicht umsonst, im Gegenteil, vielleicht sind das die großen Hidden Champions im Bachschen Vokalwerk.
MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.